besser haben schon hier im Herzen gewissen.
Ja. Guten Abend, hier ist David Daniel. Ich wollte reservieren für den 22. für 3 Personen am Abend. Habt ihr noch Tisch frei?
Also 2 Personen.
3 Personen.
Wenn ich zu dritt unterkomme, 3 Personen.
3 Personen gerne. Und wenn es geht, irgendwo an einer Ecke, wo es eher ruhig ist, weil es ist, wir machen das Interview dann.
Und welchen Namen soll ich reservieren?
Nachname ist Daniel, Vorname ist David.
Also ich auf Daniel, ist das gut?
Gut, wunderbar.
Also tipptopp. Ade.
Wunderbar, merci. Gut, einen schönen Abend noch.
Tschüss.
Ade.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Wirklichkeit suchen. Neuer Realitätsbegriff. Den habe ich hier mit 18 entdeckt. Hier habe ich zuerst mal Foucault gefunden, Virilio, Baudrillard, die ganzen französischen Dekonstruktivisten. Oder? Und da geht es ja darum.
Eben.
Und darum hat mir das ja auch sympathisch gedacht. Ich habe zum Beispiel, als ich zuerst mal nach Berlin bin, habe ich zum Beispiel tagelang einfach aufgenommen. Oder?
Ja.
Ja, wirklich.
Video, oder?
Video.
Video,
Tonbänder. Ich habe endlose Bänder. Ich finde das ja spannend, dass man so versucht.
Die hast du nach wie vor noch?
Ich habe ihn auf Band.
Ja. Und du bist eigentlich nach Berlin in dem Gefühl, Aktions- und Video- und Multimedia-Künstler gross rauszukommen.
Ich gehe da nicht schon an. Das ist ein bisschen falsch, was du sagst. Gross rauszukommen. Ich bin einfach weg von hier.
Wir sind schon mit dem Thema «Willkommen bei Tisch frei». Die Episode startet in Bern vor der Burger Bibliothek, wo wir an einem eiskalten Februarabend mit dem Autor Tom Kummer durch die Gassen gestreift sind.
Eben noch einmal das Gebäude hier. Das war mein Schulersatz. Hier drin bin ich gesessen und habe so total, als ob ich auch Student bin. Oder? Und einfach gelesen, weil ich bin ja ganz schlecht in der Schule. Und ich habe mich auch gefüttert mit dem französischen Zeug da, mit dieser neuen Realitätssuche. Und eben, Berlin, ja gut, mir hat damals eine sehr grosse Sehnsucht gegeben, wegzukommen. Das Haus, wo wir hergehen, in die koreanische Welt, sie geht erst seit einem Jahr da, die führt einen ganz guten alten Freund von mir. Das war eine Fluchtburg für viele Outcasts hier in Bern. Dort hast du gute Drogen haben und einfach als Punk abhängen in diesem Haus. Und darum gehen wir auch dorthin heute Abend. Wenn schon, dann machen wir es richtig. Das ist jetzt eine koreanische Welt von Tino Müllenthaler. Das war für mich eine Insel. Du musst vorstellen, ich bin so ein bisschen bürgerlich natürlich aufgewachsen. Sehr guter Tennisspieler.
In der Stadt?
Stadt. Und nachher, die sollen Tennisspieler werden, oder? Gut. Und so, das hat mich noch genervt. Man bin auch wieder zuhören zu den Punks.
Der Tom hat eben gerade grossen Erfolg mit seinem 2017 erschienenen Roman «Nina und Tom» gefeiert, wo das Leben und den Tod von seiner Frau beschreibt. Er selber kann es zwar mittlerweile fast nicht mehr hören, aber bekannt worden ist er besonders in den 90er Jahren als Journalist, der für die grossen deutschsprachigen Feuilleton-Zeitschriften wie zum Beispiel das Magazin vom Tagesanzeiger oder der Süddeutschen Star-Interviews aus L.A. geliefert hat, die einfach zu gut gewesen sind, zum wahr sein. Das war dann auch so gewesen, der Tom Kummer hat sie nämlich allesamt erfunden.
Wir sind in Münstergasse, wir sind näher vom Münster, vom Mosesbrunnen mit den 10 Geboten. Soll es nicht lügen, zum Beispiel steht da drauf. Hier unten ist das Boot, das war wirklich der Punk-Schuppe, einer von denen wenigen. Es gab das Boot. Das ist das Haus, das Dino damals hat. Wieners hat gekauft, weiss man gar nicht, auch ein Spottbillig noch damals. Und da drinnen hat er all die Etagen vermietet, da interessante Figuren. Und ich habe sehr oft hier gewohnt. Ich habe dort 60 meine ersten 60 Garage-Bands entdeckt.
Was ich super herzig finde in Bern, also die Laubengänge sind speziell. Und auch dort dann die Keller-Dinge, wo dann oftmals jetzt noch so Lädli drin sind oder auch Bars und Clubs. Das ist schon speziell.
Das Trag ist schön an Bern. Oder einerseits ist das verdammt nochmal 600 Jahre alt und man muss immer noch mit dem auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist sie also unglaublich hübsch, oder?
Ja,
es ist eine schwere Last für die Leute hier, die über den hier aufwachsen.
Ja? Ja, dann schauen wir doch mal, wie es drin aussieht.
Ja,
okay. Let's go.
Gut. Let's go. Gut, ein roter Sandvorhang. Ja.
Sehr modern.
Sehr modern, gehen wir mal schauen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Hallo, zusammen.
Sie haben etwas reserviert.
Ja, da, du hast reserviert.
Ja, ich habe reserviert auf den Namen David Daniel.
Ja, du hast schon jemanden am Bocken.
Nein, das kann nicht sein.
Wir haben zwei Daniel im Fall.
Ah, scheiße. Vielleicht haben wir David Daniel und
zwei
David Daniel.
Daniels, ja.
Ah ja, das ist okay.
Packen einfach zum anderen Daniel. Der ist allein.
Ja,
wie viel Daniel verträgt ein koreanisches Restaurant? Antwort 2. Wir sind direkt neben dem anderen Daniel an einem grossen Holztisch gesessen im Ecken und haben uns niedergelassen.
Ja, also, ja. Tom, warum koreanisch? Also, ich weiss, du hast in K-Town in L.A. gewohnt, oder?
Genau, richtig, K-Town, wie du das richtig sagst. Genau. Ja, K-Town gelebt, ja, es hat mich natürlich amüsiert, dass mein Berner Freund hier, der Dino, ausgerechnet ein koreanisches Lokal aufmacht, was ja logisch ist, mit einer koreanischen Frau verheiratet. Wir haben immer wahnsinnig gut gegessen bei ihm in seiner Küche. Wir haben immer gesagt, hey Junge, du lässt immer die halbe Stadt ein, eigentlich müsstest du einen Beizug machen, oder?
Wo haben sie sich denn
kennengelernt? Ich glaube, sie haben sich hier im Bern, das habe ich nie miterlebt, wie sie sich kennengelernt haben. Aber plötzlich hat der Dino die Eve auf seiner Seite, und er hat sich auch wirklich verwandelt in etwas sehr Produktives und so weiter. Und jetzt haben wir ein koreanisches Lokal hier und denke, das passt jetzt ideal für heute Abend. Also wir nehmen das, wir beide nehmen das, ja. Ja.
Ich gehe, glaube ich, so. Ich tue mir etwas aus Vorspeisen zusammenstellen, wenn es geht. Also ich nehme gerne Mandu. Ja, natürlich. Kimbap, Veggie. Ich nehme Tempura. Und die Japsche. Ja, und dann schau, vielleicht, wenn es längt, vielleicht nimmst du wieder etwas.
Also, super. 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 Kannst du dir das mehr?
Mandu, Kimbap, Tempura und Japsche.
Ja. Sehr gut. Ich kann es gerne. Es ist nett. Es ist ein bisschen irritiert, einfach nur ein bisschen. Es wurde Situation.
Es ist von dir irritiert?
Ja, klar. Ich irritiere meistens Menschen.
Soll man jemandem, der vor über 20 Jahren angefangen hat, Interviews fälschen, immer noch die gleichen Fragen stellen, obwohl er mittlerweile als Autor gute Bücher schreibt? Wir haben gefunden, ja, und haben versucht, das Thema noch vor dem Hauptgang zu besprechen.
Es ist ein sehr aufwendiges, ein grosses Thema eigentlich. Aber ich muss ganz klar sagen, ich bin dazu gedrängt worden, quasi, vom Tagi oder so, oder von der Süddeutschen Zeitung, dass ich mal Interviews mache. Oder? Wenn man in Hollywood lebt, sollte man ja eigentlich auch etwas über Hollywood machen. Und ich hätte ja eigentlich sehr viel lieber weitergefahren mit so Randgeschichten, die Hollywood so beschrieben als Industrie und wie es dort Loser gibt und Winners und wie, ehrlich, die ganze Nebengeschichte zu Hollywood.
Yeah. Ja. Ja. Warum bist du eigentlich dazumal nach L.A.? Also du bist ja in Berlin in den 80er
Jahren gewesen. Ja, ich war recht bezahlter Journalist vom Tempo. Und dann hat mir der Tagi angeboten, Korrespondent zu sein in L.A.
Ja.
Und dann hat er gleichzeitig auch die SZ. Ich habe zu diesen jungen, neuen Wilden gehört vom deutschsprachigen Journalismus. Und,
ich weiss, ich habe dich damals sehr gerne gelesen im Tempo. Sehr
und, gerne. Es war schon ein persönliches Interesse gewesen. Ich war ein langjähriger Vanity Fair Leser, hatte kultiviert Unterhaltungsjournalismus, was in Deutschland nicht gegeben. Es hat in Deutschland nur bunte gegeben, neue Revue, Quick, Schweizer Illustrierte, Blick, Trash. Und das war zwar alles lustig, aber Vanity Fair hat so eine Latte gesetzt, wo plötzlich, wo man über Trash ganz anders kann schreiben kann. Ich meine, ich weiß nicht, hätte ich vielleicht mal Truman Capote gelesen oder John Titchin oder was auch immer. Ich meine, es hat eine Art und Weise, wie man kann über Stars schreiben oder über die dunkle Seite vom Startum. Das hat es natürlich schon gegeben. Und das hat für mich schon das Interesse. Ich habe gemerkt, dass es in Europa die Art von Journalismus nicht gibt, oder? Also, dass man quasi im feuilletonistischen Stil über Stars schreibt, oder?
Ja.
Von dem her war es schon eine Lust, gewesen, das Genre neu zu finden. Ja.
Und das war das Dagi-Magazin, das dich geschickt hat?
Es ist quasi gleichzeitig gelaufen. Oder? Ich bin zuerst mal nach L.A. mit der Nina, wir haben es mal angeschaut und wir sind Fans. L.A. war quasi so ein unbeschriebenes Blatt. Gewesen. Oder New York hat immer noch dominiert und L.A. war quasi cheap. Gewesen. Und daneben keine Kultur und nicht, und das hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Und wenn ich frage, wir müssen nicht über Zahlen reden, aber wie hat das funktioniert dazumal?
die haben dir Monatslohn gegeben und du musst abliefern oder nur pro Text?
Man hat unfassbar gut gelebt.
Ja.
Es waren Zeiten, wie man es nicht vorstellen kann. Ja. Ich mag auch gar nicht darüber reden. Es ist so, dass ich heute völlig frei bin. Weil da ich ja so ein sparsamer Schweizer war.
Ja.
Ich habe damals, wir haben die Top-Liga gehört vom Verdienst.
Ja.
Und das ist für 14 Jahre gelaufen. Ja. Und ich kann sagen, das war einfach Glück für mich. Auch, dass der Journalismus damals einfach so... so entschädigt hat.
Ja, und deine leider verstorbene Frau Nina, die mitgekommen ist, ja. Hat sie einfach... was hat sie denn dort gemacht?
Ich weiß nicht, hast du, wir haben natürlich mein Buch nicht gelesen, sie ist natürlich meine Muse gewesen, oder?
Ja.
Ich meine, das ist meine Partnerin gewesen, die fotografiert hat. Ich habe sie nie wollen mit irgendwelcher Arbeit belästigen, sozusagen. Ja. Sie hat fantastisch fotografiert, sie hat auch Jobs gehabt mit dem Tagi Magi, aber sie hat sich immer verstritten mit den Bilderredakteuren. Oder? Ja. Weil sie hat einfach gesagt, hey, weißt du was, du hast nicht die Auswahl, die letzte. Sie war unprofessionell gewesen. Sie war genau so gewesen, wie es gerne auch wäre gewesen. Sie hat einfach dann immer den Finger gezeigt. Oder?
Ja.
Und das hat natürlich ist eine sehr unprofessionelle Art gewesen. Und darum ist ihre Karriere hat so eine Art gedauert.
Ja.
Aber es hat mich auch immer beeindruckt. Oder? Ja,
das ist das Knacken in der Leitung,
war, genau, sie ist jetzt wirklich eine Frau, die vom der Indie-Gedanke hatte, oder aus den 80er Jahren bewahrt. Oder mir sagt, ich arbeite auch nicht für. Sie hat mir auch immer gesagt, ich arbeite auch nicht für die verdammte Pressegemeinde. Für das. Journalismus war für sie ein mieses Business, gewesen, ein Verrat sozusagen. Ich meine, ich bin ja ungebildet, ich bin ja völlig nicht kompetenter Journalist. Ich bin ja in das Metier reingezogen worden, weil ich ein guter Autor, ein Schreiber bin und vielleicht auch ein Literat. Darum, das hat man damals wollen in den 80er Jahren. Mich kann man mich nicht verwechseln mit einem ausgebildeten Journalist, der an die Journalistenschule ist gegangen, der die ganze Ethik auch gelehrt hat bekommen. Ich bin in jeder Art und Weise Punk. Ich wollte eigentlich nur alles ausprobieren, wo das System quasi unterläuft. Aber ich bin absolut nicht zuständig für News. Ich bin ganz schlecht in dem. Mich interessiert recherchieren. Mich interessieren nur Stimmungen. Feelings. Emotionen. Wenn ich eine Reportage schreibe, dann gehe ich schauen, was sind da für Facts über die Reportage schon geschrieben worden und brauche die. Weil ich mag gar nicht Facts recherchieren, das interessiert mich gar nicht. Mir interessiert nur, was ich für Gefühle empfinde, wenn ich dort bin oder in diesem Raum. Wie schmeckt es, wie könnte es für mich rein ein sinnliches Reportieren.
Wie man hört, ist in der Zwischenzeit der Grill für unser Feuerfleisch aufgedreht worden, zusammen mit ganz vielen Beilagen. Das vegetarische Programm hat am Anfang noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Jetzt wollen wir sagen, also es wird richtig krantig, ehrlich gesagt. Sorry. Pizza.
Aber du kommst natürlich auch noch über.
Nein, ich bin ja nicht futternidisch, aber es ist mir so, wieso sie mir nicht kann sagen, was jetzt...
Ich glaube, es ist gar nicht so
einfach. Sie hasst mich.
Das ist okay. Ein bisschen Hass.
Allerdings ist wenige Minuten später dann die Welt auch für den Dada wieder in Ordnung gewesen.
Ja, mittlerweile ist bei mir auch Simandu angekommen. So.
Ich sehe, dass ich spüre bessere Energie von dieser Seite vom Tisch langsam. Du bist auch, du kommst auf deine Kosten, Dada.
Ja. Nein, aber...
Cheers,
ja, Sonntag. Tom.
Hey. Dada.
Sonntag.
Sehr schön.
Dada.
Ja.
Sampling, Kopieren und Urheberrecht sind grosse Themen, die nicht nur den Tom Krummer betreffen. Der Schweizer Jazzmusiker Bruno Spörri hat 2015 den US-Popstar Jay-Z verklagt, weil der, ohne zu fragen, ein Sample von Bruno Spörri in einem von seinen Tracks benutzt hat und damit sehr viel Geld gemacht hat, wovon der Bruno Spörri natürlich nichts gesehen hat.
Also da gibt es eine ganz einfache Haltung dazu. Erstmal gibt es eine rechtliche Situation. Du weißt, wie viele Sekunden kannst du brauchen, wie viele Sätze kann man verwenden. Aber in erster Linie geht es darum, dass es ein eigenes Werk ist, das du schaffst. Wenn du einfach kopierst, eins zu eins, und einfach wirklich zu 90% dem anderen sein Werk
übernimmst. Immer noch weiter noch existiert in deinem Weg, dann ist das einfach scheiße. Ich finde, es gibt nichts Schönes als wirklich kreatives Sampling. Ja. Ob das im Hip-Hop ist oder bei Beck oder bei Air oder was auch immer. Okay? Ich meine, das ist alles absolut grossartig. Aber es muss etwas Neues entstehen. Ich finde es wirklich faszinierend, gerade in unserer Generation, in eurer noch mehr. Wir haben so einen riesen kulturellen Fundus. Es ist idiotisch zu glauben, dass es noch Genies wirklich braucht oder gibt. Das Geniale liegt darin, dass du die ganze Kulturgeschichte zusammenmischst und etwas Neues daraus machst.
Ja,
gar keine Frage.
Wir sind nur noch Fußnoten, das ist klar.
Ja, ich finde das super, wenn ich jetzt der Fall, weißt, das ist alles moralischer Bullshit, wenn der Spöri recht hat, wenn er wirklich sieht, dass der Jay-Z absolut 1-1 die Song braucht, dann muss der den Fall gewinnen und so viel Geld bekommen wie möglich. Aber wenn zum Beispiel, es gibt andere Fälle, wo ich jetzt gar nicht, es hat mal ein bisschen Kraftwerk gegeben und so weiter. Ich finde einfach, ich bin zum Beispiel gerade was Autodidakten betrifft, wie mich. Oder? Ich meine, ich war reiner Konsument als 18-Jähriger. Genau. Ich habe einfach alles gekannt. Oder? Jedes neue Album habe ich mit reingelassen. Ich habe alle Literatur studiert und gelesen. Aber ich bin selber, habe ich nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt irgendwie ein schriftstellerisches Genie. Also ich habe müssen, zum Beispiel am Anfang habe ich immer einen Satz, habe ich immer angefangen mit einem Satz von Truman Capote oder von Hunter S. Thompson.
Ja.
Ich einfach gedacht, weißt du was? Der erste Satz, der ist jetzt von dem. Und nachher kommt mein Zeug. Ja? Aber den brauche ich, den brauche ich quasi wie so eine Stütze für mich, den Lift. Oder? Und das hat sich eigentlich noch. Und nachher ist das quasi wie zu einem Stil geworden von mir. Oder? Ich habe immer recherchiert, meine Arbeit recherchiert, und habe immer wieder dort mal einen Satz gefunden und gesehen, der passt genau dort rein. Und dann habe ich mich nie schuldig gefühlt, ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt abschreiben oder irgend so etwas. Nein, das ist wirklich, das ist Sampling, das ist die Kunst des Kopierens sozusagen.
Also, wie schon gesagt, wir sind ja nur noch alles, was man produziert, also wir sind ein Produkt, wir sind eine Fußnote vor allem. So.
Ja gut, du bist jetzt sehr nihilist, das ist jetzt sehr bedrückend, das ist jetzt auch wieder nicht ganz so. Fußnote von wem?
Alles, was wir machen, ist auf Art gesampled, oder? So, wenn man es rein überhört.
Ja, es hat einfach... Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass es schon geil ist.
Genau. Wenn man das macht, finde ich es super. Und dann muss man es aber auch so benennen. Man samplet, man tut wiederverwenden und dann ist es gut. Dann finde ich es super.
Aber wenn du Tarantino anschaust, oder? Ich meine, Tarantino ist noch ein sehr gutes Beispiel für die 90er Jahre, für einen Filmemacher, der wirklich eigentlich keine eigene Handschrift hat, außer dass seine... Ja, gut, das sagt er selber.
Er sagt es selber, und um das geht es eben. Er sagt selber, er ist ein Sampler. Und das geht es nur.
Wir können ja sagen, ein Buch von dir ist ja auch schon benutzt worden für einen bekannten Film.
Nightcrawler. Absolut. Ja, ich meine, das ist nur noch etwas, wo ich mich anstrengen konnte. Ich habe einen Anwalt, eigentlich auf mich zugekommen, hat das wollen.
Ich denke, für einen Anwalt wäre das noch ein gutes Geschäft.
Das ist nicht hundertprozentig sicher, aber... Nein, aber das ist ja klar. Ich meine, es ist jetzt zum Beispiel bei Nina und Tom. Ja. Meine Lektorin hat gewusst, ja, ihr gesagt, los, es gibt Szenen, die sind inspiriert von dem und dem Auto. Und danach ist weiter nichts gelaufen und es wäre sicher klug gewesen und clever gewesen, am Ende vom Buch das zu notieren und sagen, hey, es hat ein paar Stellen in diesem Buch, ein paar Kapitel, die basieren auf dem und dem Autor. Ich glaube, es wäre absolut problemlos gewesen. Und das ist mit Sicherheit ein grosser Fehler gewesen, aber nicht nur von mir, sondern von meinem Verlag, darauf jetzt nicht zu achten. Oder?
Weil Sie sind ja eigentlich...
Schlussendlich, Sie sind... Ja, und das ist aber offen diskutiert worden. Das haben wir auch diskutiert. Sie haben es einfach nicht so ernst genommen. Ja. Oder?
Ist das jetzt etwas, was du beim nächsten Buch würdest machen, zum Beispiel?
Ich würde es hier definitiv mehr offenlegen.
Eine der Königsdisziplinen beim Schreiben ist immer noch die Beschreibung von Sexszenen und die sind besonders aufgefallen beim neuen Buch von Tom, Nina und Tom, gerade anfangs vom Buch.
Das war schon die Herausforderung und, in diesem Buch Nina und Tom. Es gibt Pietätsloses über Sexualität. Das ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Besonders, wenn es noch im Zusammenhang ist mit einer sterbenden Frau. Und das war schon eine riesige Herausforderung für mich, weil gerade meine Anfangsszene, die ersten 3-4 Seiten, sind entscheidend, oder? Weil da der Dualismus kommt, oder? Es stirbt jemand und es stirbt dein Sexpartner. Und du bist quasi 50, bist ja nicht ein greiser, ein greises Paar. Also Sexualität war bei uns in unserer Beziehung entscheidend. Und wenn du das plötzlich verlierst, oder, habe ich das natürlich provokativerweise eingesetzt. Und das war ein reiner literarischer Trick, das so gegenüber zu spielen. Oder? Sterben und die Gier vom Mann auf Sex. Und ich glaube, das ist in dieser Form so selten zusammengekommen. Und darum, darum ist das Buch auch, hat einen gewissen Erfolg gehabt. Es wird jetzt auch in ich habe jetzt einen amerikanischen Verlag, der es macht. Es kommt in Spanien raus, in Italien nächstes Jahr. Also, es ist ein Kurz.
Du schreibst noch am Schluss von Nina und Tom, dass Nina, wenn sie das alles mitbekommt, ja, dass sie dir, glaub, den Mittelfinger würde zeigen.
Absolut.
Aber ein bisschen Freude hat sie schon auch, oder?
Vielleicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich ihr damit so ein bisschen ein Denkmal geschaffen habe. Sie ist so... sie wäre nicht happy damit, dass ich ihre Geschichte so brauche, oder? Aber sie ist tot. Ich kann es nicht ändern. Ich finde, das ist ein Denkmal für sie.
In dieser Episode ist das Essen leicht in den Hintergrund geraten. Dafür haben wir uns darüber unterhalten, dass unser Gast Tom seit 1,5 Jahren den Wohnsitz gewechselt hat von L.A. auf Bern.
Ich bin nach Bern gekommen, weil ich das mit Nina nicht mehr da war.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe ein Jahr lang versucht, in L.A. wirklich mit meinen Jungs zu leben und bin völlig verkommen. Ja. Ich habe es halt sehr traurig und nachher bin ich ein Jahr umgekehrt sozusagen. Ja. Ich habe gemerkt, das geht nicht und dann bin ich quasi an meinen Ort zurückkommen, einfach mit Kloster Bern, oder? Zum Mönch wieder werden. Ja. Um auch eine Lebensqualität, die es hier gibt, die es in L.A. nicht gibt, kurze Wege. Mein Sohn läuft in 5 Minuten in die Schule. Ich habe einen Wald, ich muss nicht Auto fahren. Nein, das ist eigentlich die ultimative Luxusentscheidung. Ja. Oder? Ich bin ja nicht ein Auswanderer in dem Sinn gewesen, oder? Ich habe einfach gesagt, hey, weißt du was, ich kann mir es jetzt sogar leisten, in die Schweiz zurückzukommen. Oder? Das ist ziemlich ein gewagter Schritt.
Und deine Kinder, sind die vorher schon mal in der Schweiz gewesen, oder wie ist das?
Die sind jeden Sommer in der Schweiz gewesen. Okay. Genau. Jeden Sommer.
Die können auch Schweizerdeutsch?
Nein, die können Hochdeutsch. Können aber jetzt der Jack, der hier jetzt schon 1,5 Jahre hat ein unglaublich sympathisches Gemisch von
und
Englisch.
Hat sich gut so eingelebt?
Hat sich gut eingelebt, wirklich, muss man sagen. Sehr angenehm. Aber ich habe meinen älteren Sohn, der 18 ist, ich habe mit 17 schon allein dort gelassen. Aber er wollte unbedingt dort bleiben. Ich hatte ein sehr schlechtes Gewissen, aber er ist dort geblieben und wohnt in dieser Wohnung weiter. Und,
und er wird dann jetzt...
Doch, er kommt jetzt nach Berlin im Sommer, er wechselt nach Berlin, er zieht ab, ich verkaufe meine Wohnung dort. Und... wir machen einen Neuanfang. Die Wohnung, die ich dort habe, ist belastet. Oder? Meine Frau ist gestorben, meine Kinder sind geboren. Ich habe sehr viel erlebt dort.
Das Ausgehverhalten in L.A. ist schon etwas anderes als in Bern. Also essen gehen und so weiter. Ja. Hat sich dein Verhalten geändert? Fast nur 2 Stunden irgendwo.
Sorry. Nee, das Problem ist natürlich tatsächlich so, dass du hier kaum ausgehen kannst, weil es einfach, ich meine, die Restaurants sind einfach leicht für mich immer noch überteuert. Ja. Ich meine, es gibt ja nicht einen größeren Schock, als wenn man aus L.A. kommt. Wie man dort, ich bin dort 3-4 Mal pro Woche auswärts gegessen. Mhm. Und hier kannst du das nicht machen, mit Family und mit Kind und so. Also das machst du einfach nicht. Oder? Was hier mehr machst, ist dafür so einladen. Das muss ich sagen, ich habe eine recht schöne Wohnung da am Ostring und ich lade einfach fast jede Woche jemanden ein.
Und das hast du in L.A.
Das habe ich nicht so gemacht.
Ja.
Es kommt doch ein bisschen darauf an, weißt du, wenn du in L.A. in einem Haus wohnst mit Palmen und Pool. Weißt du, ja. Ich habe in einer Loft gewohnt, das war ein bisschen anders gewesen. Und die Leute, weißt du, wohnen einfach auch weit weg.
Ja, wir brauchen 2 Stunden
zu dir. Und viel Zeit, das ist so schwierig, das zu organisieren. Das mache ich hier sehr viel öfters und das ist schön.
Ja, du bist regelmässig, aber du in Amerika bist du regelmässig mal wieder in der Schweiz.
Ich habe hier so einen Boden von Freunden behalten in Bern. Alte Freunde aus dieser Punk-Zeit, so Anfang 80er. Die habe ich immer noch. Du, aber was ja hier auch ist in der Schweiz, ist so eine Förderungskultur. Oder? Förderung, was ist das? Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Der 30 Jahre im Ausland gelebt, hat man seine Ellbogen rausgehauen und hat sich durchschlagen als Künstler. Das ist Förderung. Aber hier, das ist ja Förderung, oder? Hallo? Komm. Ja,
natürlich.
Das bin ich ja immer noch erst am Begreifen, oder, wie das funktioniert.
Du bist ja selber in Holligen, ist das gewesen, ja, mit
richtig.
Die Säulenheiligen.
Genau, sehr schön. Das ich bin tatsächlich ich bin ein Jahr hier, ich bin eingeladen worden an einem Kunstprojekt mit zu beteiligen, wo 10 andere Künstler sind, die Auswahl kamen und haben können recherchieren einen Monat. Und dann ist man auch schon dafür gezahlt worden. Und dann musste man am Schluss ein Projekt vorschlagen. Ja, dann habe ich etwas vorgeschlagen und habe eine unbestechliche Jury hat's dort gehabt, von Bewohnern, und die haben mich ausgewählt. Und ich habe 25'000 Stutz hätte ich eigentlich sollen bekommen. Das ist natürlich für das Projekt. Und den Blick, glaube ich, mir noch eine Woche später auf den Titel gesetzt und so. Fälscher bekommt irgendwie Steuergelder oder so.
Aber
sind wir
ehrlich, mir würde das noch gefallen, die
Schlacht. Das habe ich auch lustig gefunden. Auf absolut.
700 Hasskommentare in den
Kammern. Nein, mir ist total. Nein, das ist nicht. Aber das bin ich auch, Paolo, völlig richtig. Also, ich habe mich total amüsiert. Es ist natürlich auch wirklich so, weißt du, bei diesen 25'000 Stunden, da hast du am Schluss bleibt ja nicht viel im Liegen. Selbst so eine Hebebühne, die ich mieten musste, die kostet irgendwie 700 Stutz am Tag. Nein, mir ist unfassbar, wie ich Kohle weggehe.
Ja, natürlich. Es kostet wahnsinnig viel.
Ja, nein, also ich meine, in den USA ist eigentlich alles ja nur privat gefördert, wenn überhaupt. Oder? So, also
Mäzenentum ist riesig, oder? Ja, das ist das Gleiche wie auch Spenden, oder? Wir Schweizer haben es riesig. Wir sind ganz weit unten in der Rangliste vom Spenden, weil wir sagen, der Staat soll das übernehmen. Genau. Oder Amerikaner wirklich extrem, also gerade der reiche Amerikaner, das vergisst man einfach. Charity, oder? Das ist ein Big Deal.
Genau, wenn du etwas hast, dann gibst du auch, oder?
Absolut. Und weißt,
aber das ist wie eine gesellschaftliche
Richtig. Richtig, das soll es ja auch sein, oder? Ich meine, jede langweilige Hausfrau von einem Millionär, der Mann ist irgendwie an Wall Street am Arbeiten, die überlegt, ja, Charity, Mann, come on. Oder für irgendwelche einbeinige Hunde oder so. Sorry, das ist jetzt einfach ein bisschen böse, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, zum Teil natürlich
mit Krebs und allem. Also einbeinige Krebs und blind. Ja. Nein, ich meine, außer den Poolboy-Vögeln können schon nichts anderes noch machen.
Das ist
schwierig, ja. Jetzt kommen wir vom Zynismus schnell oben runter. Nein, ich schätze das an den Amis eigentlich ganz sehr. Das wird einfach auch ein bisschen vergessen. Es ist quasi eine moralische Pflicht, oder? Und darum sind die Amis ja auch so extrem moralisch, oder? Zum Teil, wo wir denken, oh mein Gott, jetzt kommen sie wieder, okay? Weil sie natürlich nach diesen Themen suchen, weil sie eigentlich von einem unglaublichen Schuldgefühl gejagt werden. Das hat etwas mit einer kapitalistischen Schuld, mit einem kapitalistischen Schuldgefühl zu tun. Und das haben wir Schweizer nicht. Und das finde ich auch sehr angenehm, weil die Art von Schuldgefühl, das führt zu einem völlig irrationalen Handeln, zum Teil, oder? Wo ich wirklich ganz fest überzeugt sind, dass die Europäer einfach einen besseren, gesunden Menschenverstand haben.
Schuldgefühl sind ein bisschen sonderbare Berater, oder?
Genau, so, genau. Einfach Schuld ist einfach, das ist irritierend.
Schuld und Angst sind hier einfach nicht gut.
Andererseits haben die Amerikaner wiederum uns etwas vor, dass sie viel mehr gewohnt sind, am Abgrund zu existieren. Oder? Und ich merke, bei der Schweiz hat ein extremes Problem mit kaputter Welt. Oder wenn ist Abgrund da? Oder? Die Risikobereitschaft ist natürlich extrem eingeschränkt hier, weil man so rational lebt und so mit gesundem Menschenverstand. Was ich in L.A. zum Beispiel wirklich vermisse, L.A., ist das Durchknallte, oder? Die Schizophrenen. Oder? Ja, also meine psychotischen Freundinnen, die ich noch hatte, nach der Nina, das hat mich auch in Abgrund getrieben, weil es sehr reizvoll war. Weil das haben wir hier absolut nicht. Oder? Hier ist alles immer relativ
Ratio.
Oder? Und ich muss sagen, das ist eine Lebensqualität, die ich alle geliebt habe. Also all die Durchdrehten, auch die Fantasten, die getrieben sind von einer Idee oder von einem psychischen Knacks. Oder? Und das die Fassade, oder, wo man muss quasi aufbrechen zuerst, ja, bis man an einen ganz furchtbaren Abgrund kommt. Bei einer Person, wo man im ersten Eindruck, wow, genial. Und nachher merkst du, Schicht um Schicht baut sich das
ab. Ja, aber sag mal so, wenn ich Ruhe habe, sag mal, Job verloren, kein Geld mehr.
Ja.
Freundin verloren. Weiß nicht, irgendwie noch krank wurde. Keine Krankenversicherung. Dann bist du aber richtig am Boden. Also so also richtig
fit. Also wenn dann einfach wirklich der Boden wegbricht.
Ja.
Nein, aber das ist. Da hast du völlig recht. Aber da gibt es noch ganz ein anderes Beispiel. Oder in Amerika, wenn du Business machst mit jemandem,
ja,
das ist es fast schon entscheidend, dass der Businesspartner vielleicht auch mal bankrott ist gegangen. Weil wenn er bankrott ist gegangen, das hat gezeigt, dass er etwas riskiert, dass er etwas gewagt hat.
Ja,
ja. Und in der Schweiz oder, ist ja grundsätzlich ein bankrott. Du bist einfach quasi auf einer schwarzen Liste, wo nie mehr wegkommst. Also das ist auch...
Wagen und Scheitern...
Ist absolut akzeptiert. Das muss man einfach sehen. Oder? Und ich meine...
Scheitern
ist absolut... Und darum ist es zum Beispiel, wenn ihr mich damals gefragt habt, also wenn ihr mich fragt, oder, wie ist mein Verhalten? Wie heißt du die... Hast du dich jemals ein schlechtes Gewissen gehabt? Oder?
Das habe ich nicht gefragt.
Das hast du nicht gefragt. Nein, das ist im Film gefragt
worden. Wo wir gerade beim Stichwort Film sind, im Jahr 2010 hat der Journalist Miklos Gimesch einen Dokumentarfilm über den Tom Kummer gedreht, der unter dem Namen Bad Boy Kummer ins Kino gekommen ist.
Ich habe mit dem Miklos Gimesch anderthalb Jahre verbracht. Und der Gimesch und ich hatten wirklich ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Und ich glaube, wir sind wirklich wie Freunde geworden, oder? Und er hat unfassbar viel Material gedreht von mir. So wie du jetzt heute Abend. Und nachher ist der Film rausgekommen. Und dann habe den Film angeschaut und dann musste ich einfach sagen,
you're a... Ich glaube, das Mikrofon ist ein bisschen verrutscht, Entschuldigung.
Ja, was? Also, gerade in der dramatischsten
Form von... Nein, das ist ja... Nein, das ist es nicht.
Nein, also, da hast du den Film angeschaut.
Es war in dem Sinne eine Enttäuschung, weil ich einfach gemerkt habe, wie er hat den Film geschnitten als Journalist in Zürich, hat er gewisse Positionsverteidigungen und nicht als der Freund, den er geworden ist mit mir. Oder?
Ich hätte zum Fragen, in welchem Abstimmen, wie lange sind die an dem Film? Sie ist ja wirklich eine lange Zeit.
Ja, er ist schon lange. Ja, weil wir haben natürlich drei Locations gehabt. Berlin, kam, mit Schweiz kam, mit L.A. kam. Und er hat sich wirklich viel Zeit genommen. Also eins, wo ich wirklich muss, ein Lob aussprechen muss, ist, wie er sich Zeit hat genommen, oder? Und, aber schlussendlich würde ich sagen, von den 100% Material, die er hat, ist die Wertung, wie ich nachher rüberkomme, oder, ist eigentlich verfälscht. Oder? Wir haben mit Sicherheit mehr grosse Momente gehabt, wo mir persönlich die Geschichte von mir viel stärker repräsentiert. Er muss einfach als Journalist muss er handeln. Oder? Ich meine, auch heute, ich finde den Film zur Hälfte sehr gut. Ich finde es ganz toll. Es gibt wunderschöne Momente. Aber es gibt einfach moralische Momente, die er einbaut, weil man merkt, er muss jetzt einfach seine Rolle als Journalist repräsentieren.
Aber hat er das erst so konzipiert, so, wann er angefangen hat?
Ja, ich glaube, er hat es. Weil er ist verzweifelt an mir, weil er mich nicht hat können brechen konnte. Er hat natürlich wirklich alles versucht, um mich an einen Punkt zu bringen, wo ich irgendwie entweder zusammenbrechen oder alles zugeben oder was auch immer. Und der Witz ist ja...
Ich habe auch ein bisschen gedunkt, als wenn ich den Film geschaut habe, als ich dich noch nicht gekannt habe, bin sowieso auch nicht. Wenn er zum Beispiel am Schluss das ausgraben hat, das Interview da mit dem SWR oder irgendwo.
Ja, so. Zum Beispiel das. Ja, das ist... Ja, das ist völlig... Also, das habe ich ihm... Ich hätte ihm das ja nicht präsentiert, so, wenn ich wüsste, dass er es so benutzt. Oder? Ich meine, das ist ja ganz...
Was hat er denn nicht wollen? Hat er wollen...
Nein, er hat einfach wollen zeigen, dass ich lüge. Nein, dass ich ein Lügner bin. Er hat einfach ganz moralisch klar sagen, hier lügt er. Aber das Gespräch hat einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Das ist fast zu anstrengend, das noch. Aber viel witziger ist ja, wir sind quasi fertig mit der Dreharbeit. Es ist der letzte Tag, es ist die letzte Stunde. Er sagt, komm, wir gehen noch einmal zu dem Hotel, wo all die Interviews haben stattgefunden. Dann sind wir dort auf dem Balkon und ich habe einfach gemerkt, er will jetzt alles versuchen, um etwas noch rauszuholen. Und dann fragt er mich die Frage, oder? Das ist die letzte Frage vom ganzen Drei, von einem Jahr Drehen.
Wenn dich mal deinen Sohn Henry fragt, oder? Erzählst du mir mal, erzählen, was du gemacht hast in den 90er Jahren? Was erzählst du mir denn?
Oh, das war ein Bad Boy. Gewesen.
The Bad Boy of German Journalists.
Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber sag mir mal, I was a bad boy. Und dann soll er mein Buch lesen. Und dann soll er die Filme anschauen.
Das ist die letzte Frage vom ganzen Drei, von einem Jahr Dreien. Was würdest du deinen Söhnen erzählen? Jetzt hast du ein Jahr mit mir gedreht, oder? Und jetzt kommst du mit dieser schleimigen, kitschigen Frage am letzten fucking Dreitag. Und so. Und das,
Also aus dramaturgischen Gründen vom Filmemacher ist es nicht schlecht. Nein. Für etwas zu machen. Ja, oder muss man auch zugeben, aus dramaturgischen Gründen, für ihn, nein, für den Film.
Aus dramaturgischen Gründen ist es immer super, einen Protagonist so zu nerven und so müde zu machen, dass er am Schluss bricht. Ja. Ich meine, ich würde sagen, ich habe in vielen Momenten bin ich sehr gut und clever ausgewichen, weil ich wusste, das ist seine Strategie. Er hat zum Beispiel 3 Tage auf 10 Stunden gestreckt und wir sind beide todmüde, Nina und ich. Und hätten am liebsten eine geklappt. Oder? Das ist ja okay, oder? Es ist ja, man kann ja alles versuchen, aber das ist nicht die Realität,
ja, ja.
Junge.
Ja.
Also, ihr wollt auch die Realität suchen.
Nein.
Das ist nicht die Realität.
Ja, aber das wissen wir.
Die Realität ist die, dass das einfach zu viel ist, dass er mich unter Druck setzt,
ja,
dass er mich manipuliert, ja, und dass er mich fälscht. Okay?
Ja.
Und dieser Satz hätte ich in dem Sinn und mit diesem Gesichtsausdruck
nie
gemacht. Und daraus hat er den Titel gemacht und daraus hat er den Anfang gemacht. Also da,
aber das ist clever. Aber das ist genau das, was wir von Anfang an reden. Dass, auch wenn du das nachher schneidest, unser Gespräch, man tut immer manipulieren.
Natürlich.
Immer.
Aber das ist ja okay. Also,
und,
meine, aber
und
manipuliert
auch
wird immer.
Ja.
Absolut.
Im Film werden Tom seine Frühwerke thematisiert, wo er mit Brandbeschleuniger die Berliner Mauer angezündet hat. Und wir wollten ein bisschen vorspulen und uns grundsätzlich mal gefragt, wo war denn eigentlich der Moment gewesen, wo alles gekippt hat?
Du musst wissen, die wirklich die grossen Popstars, die grossen Mythen, oder? Ich meine, in den 60er Jahren vielleicht Che Guevara, klar, John Lennon, wir sind grösser als Jesus, aber in den Anfangs 80er in Deutschland sind natürlich die RAF, oder?
Ja.
Also die Rote Armee-Fraktion ist natürlich ein grosser Mythos für mich. Ja. Man hat anders sympathisiert mit Terroristen damals heute, oder? Ich meine, jetzt hast du der Selbstmordattentat, ISIS und so, das ist etwas, was mich abtönt. Aber der RAF-Terrorismus war komisch, dass der ihm so ambivalent hat zurückgelassen. Einerseits waren sie wie Popstars, Badr und Meinhof. Oder? Andererseits war es natürlich das brutal, was sie gemacht haben. Aber wir gewusst, dass sie intellektuell sind. So, die hat man angekimmelt, die wir gewusst sind. Und die sind alle weg gewesen. Als ich nach Berlin bin, sind sie entweder in Stammheim oder tot gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, aber das Feeling, das, was das aussieht, das müssen wir eigentlich weiter inszenieren. Und darum habe ich eigentlich dann überlegt, ich mache Anschläge, aber ohne politischen Hintergrund und ohne Tote. Einfach nur der Anschlag,
ja,
als ästhetisches Moment, das natürlich in den Medien schon gefragt wird. Oder? Ich habe ja die Berliner Mauer angezündet. Und dann hat die Bildzeitung am nächsten Tag gefragt, was das jetzt ist. Ob das jetzt jemand ist, der nicht gewusst, was es ist. Oder? Und das war genau der Punkt. Oder? Also eigentlich, das hat damals völlig gewirkt. Das ist für mich die konzeptionell künstliche Idee. Ja. Man kann Doktor werden, aber für mich ist der Moment, wo ich die Mauer anzünde und an diesem Morgen da rausgehe, das ist für mich ein wichtiger Moment in meinem Leben. Auf den bin ich immer, auch weiterhin ziemlich stolz. Oder? Also, stolz ist immer ein blödes Wort, aber es ist etwas, wo mich definiert, oder? Und das kann ich meinen Kindern erzählen und sagen, hey Jungs, oder? Ich bin dann 23, ich habe die hohen Kanister angezündet und bin am Mauer, oder? Aber das ist ein guter Moment.
Wenn man ganz pathetisch werden möchte, könnte man eine Theorie aufstellen, dass die gefälschten Hollywood-Interviews Erfolg von der brennenden Mauer in Berlin sind.
Also ich glaube, das Kamikaze-mäßige. Nein, ich glaube, das die Frage mich natürlich ganz, ich verstehe das ja auch, warum hat man das gemacht? Warum hast du das gemacht?
Das sind ja auch Anschläge,
ja, das ist definitiv, absolut. Und ich glaube, das ist, wenn ich das so sage, dann klingt das natürlich immer nach Rechtfertigung und so. Aber es ist ich finde es wirklich sehr fließend. Und wenn man mich fragt, hey, hast du denn nicht irgendwelche Skrupel gehabt? Oder, dann sage ich, nein, habe ich nicht. Für mich war das ganz konsequent gewesen. Das ist ein Gattig Interview, wo grundsätzlich ein Fehler ist, wo die Leute eine falsche Vorstellung haben. Und es gibt einen grossen Moment in der Filmgeschichte. Ich weiß nicht, ob der Jean-Luc Godard etwas sagt. Oder? Französischer Filmregisseur Jean-Luc Godard.
Ja, natürlich.
Riesenfans. Oder? Was macht der was am Godard so grossartig ist? Er dekonstruiert den Film. Indem er die Schauspieler lässt, zum Beispiel direkt in die Kamera reden. Wenn du das Erste, was du als Schauspieler lernst, das wissen sogar Fußballprofis mittlerweile, wenn die Kamera an diesen Mannschaften vorbeigehen, schauen ja nicht in die Kamera rein. Und in dem Moment, wo du in die Kamera schaust, ist dem Zuschauer klar, dass es ein Medium ist. Oder? Und der Godard hat Geschichten erzählt, ganz amerikanischer Stil. Die erste Film mit Belmondo und so, das ist eine total klassische Geschichte. Oder? Liebesgeschichte, Krimi-Geschichte. Aber an einem bestimmten Punkt redet der Belmondo einfach direkt in die Kamera. Oder? Und in diesem Moment ist das der Bruch. Oder? Und das ist eigentlich das, was mein Ursprung ist. Die Erwartung zu brechen. Die Erwartungshaltung vom Zuschauer, vom Leser brechen.
In der Zwischenzeit haben sich Tisch um uns herum langsam wieder geleert, aber unser Gespräch ist definitiv auf den Höhepunkt zugesteuert. Und was sind die Vorboten von einem Höhepunkt? Schweizerdeutsche SMS.
Aber ich finde, die Leute müssen einfach besser sein in diesem Hurenland. Ehrlich. Es ist einfach eine schreckliche Sprachkultur in diesem Land. Zum Beispiel das Erste, was mir aufgefallen ist, die Huren SMS, die man hier anschreibt. Auf Schweizerdeutsch.
Furchtbar.
Das geht einfach nicht. Das
ist auch schlimm.
Das geht ehrlich, einfach nicht.
Ich bin froh, dass ich endlich in Gesellschaft bin. Es ist Irakkrieg, ich kann das nicht beantworten auf Schweizerdeutsch.
Was
gar nicht.
Soll
nein,
das?
Nein,
das ist so, als ob man quasi muss einen Ausweis sehen. Hey, schau, ich bin Schweizer und wir stehen dazu und darum schreibe ich jetzt Schweizerdeutsch.
Danke vielmals, aber können wir das nicht so rufen?
Nein, das ist nicht. Weißt du, wenn die Schweizer...
Ich finde
das Business und so, dass man da so einen gewissen Nationalismus auch raushängt, das finde ich auch okay. Aber wenn Schweizerdeutsch wirklich eine Sprache wäre, warum schreiben wir nicht alle verdammten Schilder so?
Ja.
Warum ist nicht alles so geschrieben? Warum ist das verdammte Menü nicht so geschrieben?
Es gibt Restaurant, wo Speisekarte
ja,
Schweizerdeutsch
sind. Ja, aber das ist Bullshit.
Nein, und das Interessante finde ich dann auch, wenn du halt auf normal oder Deutsch schreibst, zugeschreibst, dass dann trotzdem wieder auf und nein, ich rege mich immer selber auf. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, oder? Das ist das grundsätzliche Problem des edukativen Systems der Schweiz. Schweizer haben ja Angst, Hochdeutsch zu reden.
Das kann ich gar nicht. Natürlich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil ich bin natürlich lang weg war. Und ja. Ich kann das schon verstehen, dass man einen gewissen Minderwertigkeitskomplex einfach so gibt. Oder?
Aber weißt du, zum Beispiel, wo ich in die Schule gegangen bin, Primarschule oder nach später, meine Schwester und ich reden relativ eigentlich ein akzentfreies Deutsch. Und die Lehrer haben immer wieder gesagt, wir müssen Schweizer. Ist das nicht verrückt? Wie die anderen Kinder fühlt sich dann so wohl
angesetzt. Blut angeschaut. Ja. Das ist das absolut. Ja, aber das ist, es gibt in der Schweiz ja noch so eine Art Anti-Intellektualismus, oder? Dass man quasi, der redet mir zu hoch. Gestochen oder so. Aber das hat natürlich damit zu tun, dass es halt einfach ein Bauern und. Es ist schon ein Bauernstaat. Nein, ich wollte das jetzt nicht sagen. Ich bin zu Tempo eingeladen worden, oder? Ich habe denen eine Geschichte geschickt. Ich habe einen kleinen Literaturpreis gewonnen, 1986, mit einer Geschichte, die ich eingeschickt habe. Aufgrund von diesem Preis hat mich Tempo angefragt, willst du für uns arbeiten? Dann bin ich nach Hamburg eingeladen worden. Das war so eine Redaktionssitzung und dann sind so wirklich grosse Autoren dort gehockt, die schon History haben und die haben alle schön Hochdeutsch geredet. Und nachher bin ich dort reingekommen, habe von Deutsch reden, Hochdeutsch, und nachher haben alle gesagt, hey, du tönst schon wieder Emil, oder? Wieder Emil!
Der hat sich aber
gekannt, oder? Nein, das war klar, oder? Du tönst wieder Emil, oder? Und dann haben einfach mir eins gesagt, wenn ich nächstes Mal in die Redaktionssitzung komme, dann werde ich nicht mehr wieder Emil. Und das natürlich tönt vielleicht auch, wir können natürlich auch sagen, ja, weißt du was, fuck you Germans, okay? Ich töne halt wie der Emil. Aber ich habe damals anders gesagt, wirklich, nein, okay, ich werde wirklich wie ein Deutscher oder wie ein Süddeutscher. Ich habe es nie über Süddeutschland gebracht. Aber ich bin nachher wirklich in die 60er rein, oder? Also, super gutes Hochdeutsch. Und das habe ich noch geschaut. Also, ja, aber das war wichtig. Nein, das war wichtig. Weil, du siehst das sicher anders. Jetzt, oder was? Du schaust jetzt so doof.
Es tut mir leid, ich will nichts Böses sagen, aber es ist so, dein Deutsch ist schrecklich, es ist noch immer wie Emil.
Nein, das stimmt, ja, jetzt, das stimmt doch gar nicht, wo hast du mir letztes Mal gehört?
In den Sendungen,
ja. Ah, echt?
Es tut mir wahnsinnig leid.
Das ist okay.
Es tut mir leid.
Okay, das ist wie Emil.
Aber es ist ja...
Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, aber es ist okay.
Es ist schlimm, es ist okay.
Nein. Das ist ja deine Rolle hier. Du sollst ja auch ein paar provokative Sachen sagen. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das ist nicht genau so, aber das ist okay. Ich habe andere Leute, die sagen, ich rede sehr gut. Aber es ist fein, that's good. Von dir ist das akzeptiert, absolut. Nein, weil du auch dein Hochdeutsch... Nein, ist schon gut.
Wie man vielleicht gehört auf der Aufnahme, bin ich anhand von dieser Emil, wer redet besser Hochdeutsch-Debatte, langsam, leicht nervös ins Ruder gekommen und habe schnell darauf gedrängt, dass wir zur nächsten Rubrik bei Tisch frei kommen, nämlich der Bewertung vom WC.
Das WC ist ja, bist schon gewesen, ja?
Ja, jetzt. Ja,
das ist noch, das ist noch interessant, gell? Die haben nämlich viel Geld investiert in das verdammte WC.
Ja, also die Toiletten sind interessant. Ich bin angemacht worden schon. Zwei Frauen.
Was im WC? Ja.
Nein, ich kenne diverse, wirklich diverse Leute, bevor sie in einem Restaurant essen, gehen sie zuerst auf die Toilette schauen, wie die aussehen.
Das hat aber im Fall noch etwas Heimeriges.
Ja.
Also, du weißt auch wieder, das mit dem Slamabäuch, das sind Gittgrün,
Strecken.
Und du siehst, es ist auch selber so gestrickt. Und das was mich stört bei allen Wirten, sind immer die Lampen, und die so LEDs, die versenkt.
Genau, dass die so fast ein bisschen intensiv. Das stimmt.
Das WC ist in der Tat ziemlich spektakulär. Wer einmal in dem Restaurant ist, soll es unbedingt ausprobieren. Das führt uns direkt zum letzten Punkt für heute, nämlich der Gesamtbewertung vom Restaurant Chanhee in Bern.
Also, prinzipiell ist es so. Für einen Vegetarier weiss man, koreanisches Essen ist eigentlich nichts, wie auch immer Fisch, Soße und so. Wenn ich Korea erlebt, das ist schwierig. Die sind sympathisch da. Das Essen ist gut gewesen, habe ich gefunden. Qualitativ hochwertig. Sie sind nicht so auskunftsfreudig gewesen. Sie haben... Das WC kommt auf jeden Fall die meisten Punkte über. Das WC kommt...
Was, noch vor dem Essen?
Noch vor dem Essen, ja. Ja, sorry.
Gut, ja, nein, das ist deine freie
also gut,
Wertung.
Ich meine, das beste WC, das 10 von 10 überkommt, habe ich auch in Shanghai erlebt, oder? Aber ich würde sagen, im 7 von 10 für das WC, Bedienung 6 von 10 und Essen 5 von 10.
Das gibt am Schluss einen Schnitt
von 6.
6.
Für das, was es ist.
Gut, Tom?
Ja gut, ich bin natürlich ein bisschen, habe eine gewisse Beziehung zu diesem Ort. Der Ort selber ist für mich sehr wichtig persönlich, aber nicht als Restaurant, sondern als Location. Und ich habe es immer sehr seltsam gefunden, dass jetzt hier ein Restaurant drin ist, dass jetzt mein Kollege quasi auf dem aufreitet mit einem Restaurant und sehr bekannt ist worden. Ich kenne koreanisches Essen, das hier ist eine Schweizer Version davon und ich finde es okay. Für das, was es jetzt in der Schweiz koreanisch gibt, ist das akzeptabel. Dem würde ich vielleicht eine 6 geben, halt auf 10. Aber ich finde, allein der Versuch, oder allein wie das Erlebnis, ja, koreanisch zu essen, finde ich, machen sie es eigentlich recht gut. Ich würde für die Ambiance und so würde ich vielleicht eine 7 geben, für die Toilette sogar eine 8.
Aber ja, ich bin eigentlich glücklich gewesen. Ich finde, der Service war okay gewesen. Für Auswertungen ist er vielleicht ein bisschen so, sagen wir mal, fast zu bodenständig. Mir fehlt ein bisschen das Glamouröse. Aber es ist okay. Ist okay.
Kann ich anknüpfen gerade? Ich habe das eben noch gerne, die Apfelservice. Ich habe das eigentlich von Anfang an gerade sehr familiär gefunden. Es ist, du merkst, die Leute, die hier arbeiten, sind irgendwie dabei. Es ist vielleicht manchmal eben ein bisschen zu viel, so, gerade so, wenn so viele Leute sind. Aber verstehe ich auch, habe ich echt super gefunden. Das habe ich sehr gut gefunden. Das WC, eben, es gibt Abzüge für die Lampen. Ich würde sagen, ich bin etwa bei einem 6,5 bis 7. Ich finde vor allem auch, was man muss sagen, also was wir eingangs besprochen haben, also Preis-Leistung ist ja wahnsinnig gut.
Wir haben das noch nicht gesehen.
Was wir jetzt hier können, ist glaube 65 pro Person. Du kannst aber so viel bestellen, wie du willst, also bis es nicht mehr geht. Oder? Das ist
Diskretion sozusagen.
Ich würde sagen,
Also ich finde es erstaunlich, dass wir überhaupt nicht über die Artwork und so haben geredet. Es gibt hier nämlich ein oder zwei Künstler, die bemerkenswert sind. Zum Beispiel hier We Dance For You, Dirk Bomsma dort oben, auch die psychedelischen Posters. Das muss man sagen, der Dirk Bomsma ist einer von den grossen psychedelischen Grafiker aus Bern. Er hat auch schon Covers gemacht für Queens of the Stone Ages. Ja, er ist wirklich, er hat auch Dead Moon oder alle grosse psychedelische Bands aus den 60er Jahren hat er Covers gemacht, aber auch für Henry Rollins oder und so weiter. Und er hat die beiden Werke gemacht und ich würde sagen, es ist sehr wichtig, dass wir das hier auch sehen. Ja. Und ich muss auch denken, dass ich in diesem Raum hier, das war mal eine Wohnung, oder?
Ja.
Da habe ich mal Platten aufgenommen, oder? In den 80er Jahren.
Ja.
Einfach aufgenommen. Und dann hat er so eine Kiste gehabt, mit so Gutschen drin. Weihnachtsgutschen. Und einfach aufgenommen, stundenlang. Einfach eins Gutschen nach dem anderen und dann plötzlich. Genau, einfach gemerkt, ich trippe. I'm fucking tripping.
Hast du es
ja? Ja, total, aber hardcore. Ich meine, das war für mich ein LSD-Trip, den ich dort reingezogen habe. Besonders, wenn es nicht weisst, oder? Wenn es nicht weisst, oder? Ja, die Platte aufgenommen, oder?
Vielleicht, um die Sendung abzuschliessen, vielen Dank, Tom, dass du da
bist. Ja, hey, Jungs, super, dass ihr da seid. Ja, in Bern, nee, ich habe es geliebt. Das war wunderbar.
Nein, ganz danke. Wir Mami und
mit alles, mit dem Leben quasi Überblick besprochen. Hey.
Ja. Mann, hey. Und gut gegessen. Danke.
Und gut gegessen. Ich danke euch für das Essen.
Danke
ehrlich. Dir. Nein, sicher. Hey, Jungs.
Danke. Das war's von dieser Episode von Tisch frei im Restaurant Chan Hee. Eine absolute Empfehlung. Wer Lust hat, in historischer Umgebung sehr gut koreanisch zu essen. Wir haben uns auf Bewertung 6,5 von 10 geeinigt und das Restaurant Chan Hee ist zu finden unter chanhee.ch. Das schreibt sich chunhee.ch an der Münstergasse 39 in 3011 Bern oder telefonische Reservation unter 031 311 26 96. Das Buch Nina und Tom ist erschienen im Aufbau Verlag und der Autor ist der Tom Krummer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Tisch frei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netcetera Cultura.